Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Hallo und herzlich willkommen zum Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Ich bin die Christina.
Und ich bin die Pia.
Und heute sprechen wir darüber, warum wir eigentlich gedruckte Bücher mögen. Bevor wir das aber machen, die Erinnerung. Wir feiern dieses Jahr das 20. Jubiläum von Innsbruck liest. Es werden wie jedes Jahr 10.000 Bücher verteilt. Auftakt ist der 30.04. Die Aktion geht bis zum 10.05. Und, das ist das wichtigste Datum, am 16.04. wird das Buch bekannt gegeben. Das dürfen wir dann auch im Podcast verkünden und sind schon sehr aufgeregt. Ab dem 25.04. passiert auch noch was Besonderes, nämlich eine freundliche Übernahme von unseren Kollegen und Kolleginnen der Lisi und dem Boris. Die übernehmen das Vorwort nämlich für einige Folgen. Und dann gibt es die Sonderausgabe vom Vorwort Innsbruck liest.
10.000 Gratisbücher und kostenlose Veranstaltungen vom 30. April bis zum 10. Mai. Innsbruck liest zum 20. Mal.
So, genug dessen. Zurück zu anderen gedruckten Büchern. Und das ist ja genau das, was wir jedes Jahr auch bei Innsbruck liest merken, wo wir eben 10.000 Bücher an die Innsbruckerinnen und Innsbrucker verteilen, wie gerne die Leute das gedruckte Buch mögen und wie sehr sie das wertschätzen. Und da so praktisch E-Books dann auch sein mögen, so hängen wir. Und ich würde dich damit einschließen, Pia, oder?
Ja, natürlich.
Am gedruckten Buch. Deswegen beschäftigen wir uns da auch in der heutigen Folge damit, warum das nach wie vor so ist, dass wir gedruckte Bücher mögen und warum das in Zukunft wahrscheinlich so bleiben wird. Das Vorwort jetzt mit der Frage, warum mögen wir eigentlich gedruckte Bücher? Zum Einstieg eine interessante Statistik. Nach dem großen E-Book-Hype von vor rund 10, 15 Jahren, wo ja vorhergesagt wurde, dass das gedruckte Buch tot ist, hat sich der Marktanteil für gedruckte Bücher, zumindest in Deutschland, auf 6% eingependelt. Das ist eine Statistik aus dem Jahr 2022 von Statista, was meiner Ansicht nach ein sehr, sehr geringer Marktanteil ist, oder?
Extrem, im Vergleich zu was jetzt genau?
Im Gesamtbuchmarkt. Das heißt, alle Bücher, die es gibt, 6%, also die in Deutschland mit einer ISBN herauskommen, 6% davon sind E-Books und die anderen, die restlichen, also die haben einen 6%igen Marktanteil.
Ach so, okay, ich habe jetzt gedacht, die gedruckten Bücher haben 6%.
Das war
jetzt
gerade so,
okay, das ist viel zu niedrig gefühlt. Ja, finde ich faszinierend. Ich weiß nicht, ich habe auch diese Phase durcherlebt, wo alle mal gesagt haben, na, die sind die E-Books aufkommen, es gibt überall E-Reader in 50 verschiedenen Varianten. Und eben Hörbücher gibt es ja sowieso auch schon die ganze Zeit. Also wer wird da wirklich noch ein gedrucktes Buch in die Hand nehmen? Und dass diese Branche im Grunde vom Aussterben bedroht ist. Aber man mag es doch ja erinnern in der Bücherei, wir haben zwar E-Books, aber das ist ein viel, viel kleinerer Anteil als das, was wir an Büchern haben. Also die Leute lieben das immer noch.
Ja, das ist, kann man ja öfter beobachten. Ich glaube, das, was jetzt gerade so ist, also wenn neue Technologien auf den Markt kommen, dann ist es ganz schnell und ich wahrscheinlich insbesondere in der Medienlandschaft so Doom and Gloom. Das Buch ist tot, lang lebe das E-Book. Ist ja grundsätzlich, würde man denken, auch praktischer. Aber es gibt halt sehr viele Aspekte am gedruckten Buch, die uns als Menschen, denke ich, ansprechen. Ich meine, wenn wir mal aus so bibliothekarischer Sicht reden oder auch einfach aus LeserInnen-Sicht.
Also die Haptik ist ja schon
genau,
was.
Ja.
Wenn man das Buch in der Hand hat, es fühlt, die Seiten wirklich umblättern kann und nicht nur weiterklickt. Also der Geruch des Buches, wie sich auch die Seiten anfühlen.
Es gibt Kolleginnen und wir wollen ungenannt bleiben, die regelmäßig in Büchern riechen und die extremen Lesefreunde werden es kennen. Also dass dieser Geruch ganz ausschlaggebend sein kann für das Leserlebnis, wenn es gut gemachte Seiten sind, die auch noch gut riechen. so schön ist.
Das ist was ganz was anderes natürlich eben, als jetzt eben nur so ein Bildschirm vor sich zu haben. Und das kann ich schon auch verstehen.
Was auch ein großer Aspekt ist, ist das Buch als Kulturgut, die kulturelle Bedeutung. Bücher, die ja auch im gewissen Sinne einmal einen Sammelwert haben, also wenn wir da Antiquariat und antiquarische Sammlungen und so sprechen, Erstausgaben, das ist ein ganzer Geschäftszweig. Ich meine, Antiquariate, das sind auch Spezialisten in ihrem Gebiet. Die Buchantiquariate, die Erstausgaben oder alte Sachen haben oder auch Bücher, die nicht mehr aufgelegt worden sind, die es nirgends mehr gibt, die der Verlag nicht mehr im Programm hat, von denen es nie E-Books gegeben hat, die aber noch besitzen. Und natürlich die Deutsche Nationalbibliothek hat auch den Auftrag, alle Medien...
Du meinst so wie bei uns die Landesbibliothek, dass die alles, was erscheint, sozusagen ein Sammelauftrag.
Sammelauftrag, danke. Genau. Weil es so wichtig ist, dass man das auch, dass man dieses kulturelle Erbe erhält, wie ein Museum.
Ja, genau. Man kennt es ja auch im Kleinen. Und es gibt Bücher, die in meiner Familie von Generation zu Generation weitergereicht sind. Und ich glaube, das hat nun mal eine ganz andere Auswirkung auf dich selber. Oder wenn du weißt, dieses Buch, das hat die Urgroßoma schon gelesen. Und jetzt kann ich diese Märchensammlung von Grimm immer noch lesen.
Mhm. Ja, das hat dann diesen emotionalen Mehrwert. Damit auch Werte vermitteln. Also die alleinige Präsenz des Objektes im Raum vermittelt ja was. Und das ist auch, was wir in der Bibliothek tagtäglich merken, dass man sitzt gerne zwischen den Regalen und selbst wenn man, also einfach die Präsenz der Medien und der Bücher, die gibt einem was. Die
macht zeigt was auch, mit einem.
Und was ist es? Es ist eine Sichtbarmachung von dem Wert der Literatur in unserer Welt,
im Raum,
danke, genau. Die Sichtbarmachung des Wertes der Literatur im Raum, ganz genau. Vielleicht ein negativerer Aspekt, aber auf den gehen wir dann in einer eigenen Folge ein, ist beim Sammeln von haptischen Büchern der Konsumaspekt, der gerade im privaten Bereich, also wenn es um Buchhandel, aber um Buchkauf geht, auf jeden Fall eine wichtige Sache ist für Kulturförderung, also können wir ja auch so sagen, aber nicht erstens nicht jedem zugänglich ist, weil Bücher kosten extrem viel Geld, nicht zu Unrecht, aber da geht es dann, also ich spiele da so ein bisschen auf diese neue BookTok-Kultur, Konsumkultur an, da möchte ich aber gerne mit dir mal ein eigenes
separate
Folge. Weil es ist extrem spannend.
Ja, das ist so als ästhetisches Gut.
Aber es ist auch ein Teil davon, ein wichtiger Teil ist die Ästhetik. Pia, du sammelst Bücher, oder?
Ja, immer weniger, weil ich keinen mehr Platz habe. Aber ja, die ich gern mag und wo ich schöne Ausgaben finde, ist für mich halt auch was. Wenn es schöne Ausgaben sind, so Schmuckausgaben oder so, dann kaufe ich die gern und stelle sie gern auch bei mir ins Bücherregal. Wobei ich sage eben, also das hat sich bei mir auch schon extrem eingeschränkt. Früher habe ich also, was nur, wo ich dann regelmäßig Taschengeld krieg habe oder eben zum Beispiel dann auch einen Job gehabt habe. Und mal was leisten habe können, weil man Bücher als erste, das ich mal geleistet habe. Und inzwischen hat sich das auch wieder eingeschränkt, weil man hat es auch einfach schlicht und ergreifend den Platz. Aber es ist schon auch fein, eben ein haptisches Buch zu Hause zu haben und weiß, ich habe diese schöne Schmuckausgabe von Stolz und Vorurteile daheim. Das ist dann schon was Feines.
Und Bücher sind ja oft auch wie Freunde, die einen dann begleiten. Die haben einen dann auf der Zugfahrt begleitet. Und das habe ich letzte Woche gesagt, wo ich mich mit dem Victor, oder vorletzte Woche, letzte Folge gesagt, wo ich mich mit dem Victor unterhalten habe, dass für mich, ich erinnere mich bei den besten Büchern immer noch dran.
Wo und in welchem Zusammenhang du sie gelesen hast? Ja, natürlich. ich weiß nur genau, welche Ausgabe ich das erste Mal in der Schulbibliothek von Stolz und Vorurteil gelesen habe. Daran kann ich mich immer nur erinnern und ich weiß nur genau, wie dieser Raum gekrochen hat und wie die Sonne reingeschienen hat beim Fenster. Ja. Ich kriege genau dieses gleiche Gefühl, weil ich habe mir dann die genau gleiche Ausgabe wieder gekauft. Das war eben eine Schmuckausgabe. Ich kriege immer wieder das gleiche Gefühl, wenn ich das dann wieder lesen anfange.
Und das kann dir ein Bildschirm nicht geben.
Ja.
Nicht auf die Weise.
Und ich finde, das Visuelle ist da auch nochmal wichtig, weil es macht schon auch einen Unterschied, wie die Typografie ist, also die Schrift. Mhm. Das ist ja in einem gedruckten Buch immer nochmal anders. Da hast du oft diese Serifenschrift, also mit so Schnörkeln oder so leichten, so wie auch bei Times New Roman einfach da diese kleinen eben Zacken oder eben Schnörkel dabei sind. Das hast du im digitalen Bereich eigentlich nicht. Das ist immer serifenlos meistens und sehr
clean.
Clean, genau.
Wobei man kam das Wort an. Zwischen Sachtexten und Sachbüchern und Romanen unterscheiden muss. Ich würde auch sagen, dass man E-Book-Reader ja eher für Romanhaftes und für Lyrik vielleicht noch verwendet, wo durchaus Serifenschrift auch üblich ist, wo man, glaube ich, auch je nach Anbieter, je nach Verlag und wie der welche Schriftarten der lizenziert oder was auf dem E-Book-Reader technisch möglich ist, einstellen kann. Wenn du mit iPad oder wenn du mit einem Tablet arbeitest oder am Browser sowieso. Ich glaube, das hängt eher von der Buchart ab. Und ich nicht jede Schrift ist in jedem Buch immer sehr fein. Die Penguin-Ausgaben.
Ah, die Klassiker meinst du, die ganz mit ganz kleiner Schrift.
Die zeichnen und, sich ja, durch sehr dünnes Papier aus und sehr kleine Schrift. Da ist der ganze Aufhänger, dass es sehr günstige Ausgaben sind, die sich wirklich jeder leisten kann. Was auch so war, die haben mir übers Studium hinweg oft, die haben mich immer begleitet übers Studium hinweg, aber die waren, also ich schaue jetzt in die rein und denke mir, meine Güte, die sind wirklich nur schrecklich zu lesen.
Aber das kommt halt auch immer darauf an, wie die Aufmachung ist. Das ist natürlich nochmal was anderes.
Was du nicht hast beim gedruckten Buch, sind technische Einschränkungen.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also kein Strom, keine Pop-ups.
Wenn Stromausfall ist, ich jetzt einmal kürzlich war in Innsbruck,
ja,
und du hast noch Tageslicht, dann kannst du dir das Buch schnappen und lesen.
Ja.
Das geht. Ich meine,
keine Updates.
Das klingt jetzt so, aber ist so, oder?
Ja, also, natürlich. Ist auch so, dass es irgendwann nicht kompatibel sein wird. Ich habe einen alten E-Book-Reader gehabt. Diese Firma gibt's nicht mehr. Irgendwann hat man keinen Zugriff mehr auf deren Store gehabt. Das heißt, die haben keine Bücher mehr runterladen können. Das passiert natürlich bei einem Buch einfach nicht. Das ist immer relevant und du kannst es immer lesen und das ist nie ein Problem.
Und du brauchst kein WLAN-Passwort.
Eben.
Auch darf man dann nicht unterschätzen, dass auch so ein Zugang zu verschiedenen Technologien ja immer auch ein Privileg darstellt. Also ich meine, inzwischen sollte es ein Grundrecht sein, ist es aber in vielen Regionen der Welt einfach noch nicht.
Es ist immer nur eine Hürde.
Und ein Buch ist ein niederschwelliger Zugang zu Informationen. Ich finde das immer so ein dickes Buch und dann die Seiten alle und das dann fertig gelesen zu haben, das so haptisch erlebt zu haben, das zu halten, wenn das so schwer ist.
Das macht nochmal was anderes mit dir. Es macht einen Unterschied, ob ich eben ein dünnes Heftele lese oder ein Comic oder einen dünnen oder eben so Anna Karenina oder was auch immer. Das macht natürlich einen Unterschied.
Auch, was habe ich in der Hand gehabt? Irgendwie, ja. Also was habe ich jetzt gerade den leichten, feinen Comic gelesen oder die Anna Karenina, die ich da rumgeschleppt habe?
Ja. Und ich finde, das verbindet man dann auch immer mit diesem Werk, oder? Mhm. Wenn ihr an Anna Karenina zurückdenkt, dann weiß ich genau, was für eine Ausgabe das war und wie dick das und wie sie sich angefühlt hat. Wenn ich jetzt an meine E-Book-Geschichte zurückdenke von mir selber, welche Sachen ich da gelesen habe, da kann ich mich jetzt nicht mehr so dran erinnern.
Mhm. Da erinnert man sich mehr, wie lang man dran gelesen hat, aber nicht, man kontextualisiert es weniger, finde ich,
ja,
in eben dieser haptischen Form wieder. Auch sehr gut natürlich, was man nicht unterschätzen darf, ist die Privatsphäre, die ein Buch mit sich bringt. Weil digital zu lesen, besonders über gewisse Anbieter oder über einen Online-Store in einem geschlossenen System, bedeutet wie immer, dass jemand ein Nutzerprofil von deinen Daten erstellt.
Kindle hat, da haben wir ja bei Goodreads drüber geredet, glaube ich, dass Kindle da ja auch teilweise Daten abzwackt.
Und das Buch ist privat.
Ja.
Privater geht's nicht. Das ist ja auch ein Grund, also so Datenschutz ist einfach ein super wichtiges Thema. Das wird in der Stadtbibliothek speichern ja deswegen auch keine Verleihhistorie, die Historie der Leser. Also es gibt bei uns keine Verleihgeschichte.
Genau, das heißt, wir wissen einfach nicht, wer das, also was ein Leser davor oder eine Leserin davor gelesen hat.
Und oft fänden es die Leute, also oft kommen die Leute ja zu uns und sagen, ach, was habe ich denn, das Buch hatte ich vor 3 Monaten ausgeliehen, schauen Sie mal nach, was ist, und wir wissen das nicht. Aber da haben wir jetzt ein neues tolles Feature, das können wir jetzt kurz noch mal erwähnen, wenn du magst. Das sind die Merklisten.
Genau, das hat es mal früher gegeben, vor langer, langer Zeit. Und die Leute haben es sich wieder gewünscht. Und es gibt es jetzt wieder, man kann Merklisten erstellen, so viele man will. Also ich zum Beispiel habe auch welche mit To-Read, also Sachen, die ich noch lesen möchte, oder Sachen, die ich ganz gerne gelesen habe. Man kann sich auch sozusagen so Kollektionen erstellen von Büchern aus einem gewissen Genre oder so. Da habe ich jetzt zum Beispiel auch mal Cozy Crime, habe ich mal da gemacht, von so Sachen, die so typisch in dieses Genre passen. Also da kann man sehr kreativ sein. Man braucht halt einfach ein Konto bei uns, muss sich einloggen und dann funktioniert das.
Braucht man gar kein Goodreads-Konto mehr, wenn man ein Konto bei der Stadtbibliothek Innsbruck hat. weitere Vorteile von einem gedruckten Buch, und das war jetzt eine Studie, die kürzlich rausgekommen ist, wo es auch einige Zeitungsartikel dazu gegeben hat, insbesondere auf die vorangeschrittene Digitalisierung seit Corona in Schulen.
Die Skandinavier sind ja immer da so die Vorreiter gewesen, oder? Und jetzt gehen sie in eine andere Richtung. Mhm. Also das Karolinska-Institut heißt das in Stockholm. Die haben da diese Studie erstellt und die haben das genauer untersucht und die haben herausgefunden, dass das nicht unbedingt nur Vorteile hat, wenn man Schulbücher oder Lernmedien nur mehr digital anbietet. Ich habe da ein Zitat von diesem Klingberg, das ist ein Professor für kognitive Neurowissenschaft, der hat da gesagt oder geschrieben, je nachdem, wie intensiv Schulen Computer einsetzen, hat das Auswirkungen auf das Mathematik- und Lesevermögen. Je mehr eine Schule ihren Unterricht auf Internet und Computer stützt, desto schlechter die Leistung der Kinder. Das sind richtig deutliche Effekte, die beinahe die Hälfte der Leistungsunterschiede zwischen Schulen erklären.
Boah, Wahnsinn.
Ja, und daraufhin haben die halt dann auch gesagt, okay, wir schrauben das jetzt ein bisschen zurück, weniger Digitalisierung, wir gehen wieder zum klassischen Schulbuch zurück.
Es hat sich ja so gewandelt, weil ich weiß, also so nach 2020 war es auch ganz viel, wenn Schulen keine Computer hatten, dann waren das die ärmeren Schulen oder das war die schlechtere Bildung. Und mir kommt zuvor jetzt im Rückblick, dass es wie, also dass da ein Hype war, und dass alle so sich auf diese neuen Technologien so gestürzt haben und erst danach überlegt haben, was macht das eigentlich mit uns als Menschen, wie nehmen wir eigentlich wirklich Informationen auf? Also hast du auch den Eindruck, dass man da also erst im Rückblick wirklich erkennen kann, was sinnig ist und wo man einfach vielleicht zu weit geht?
Ich glaube, da ist man im ersten Moment einfach so euphorisch, wenn man sich denkt, oh, das sind so viele Möglichkeiten. Das merkt man jetzt ja bei AI, da ist jetzt im ersten Moment war das so, oh, perfekt, alles hat sich gelöst, alle unsere Probleme sind weg. Und jetzt fängt man auch wieder zu überlegen, oh, okay, da kommen vielleicht auch ein paar negative Seiten daher, die vielleicht auch negative Auswirkungen haben. Und ich glaube, das Gleiche ist einfach beim Schulbuch passiert. Ich muss jetzt sagen, ich selber habe das jetzt nicht so mitgekriegt, weil natürlich in meiner Schulzeit, wir haben einfach noch klassische Schulbücher verwendet. Wir haben noch keine Tablets gehabt in der Schule. Das war alles, außer vielleicht ein paar CD-ROMs oder so, die es gegeben hat.
Aber ich kann das persönlich erfahren, wenn man digital lernt. Also es ist irgendwie, und wenn man dann auch, also man hört, man schreibt nur noch auf dem Computer, man liest alles nur noch auf dem Computer und man macht vielleicht Online-Kurse und hat ganz viele Vorteile natürlich auch. Aber auch da habe ich das Gefühl, dass diese Information irgendwie nur in irgendeiner Art von Teil des Kopfes dann besteht, aber nie richtig in die haptische reale Welt übersetzt wird, dass man dann übers Schreiben mit der Hand macht, dass man übers Lesen macht mit der Seite, wo man zurückblättert, wo man sich was anstreicht, wo man was reinklebt, damit man wieder zurückfindet. Also dieser ganze Haptik-Aspekt, ja. Das finde ich also total erst einmal subjektiv nachvollziehbar, dass das fehlt.
Ja, also ich kann es mir auch vorstellen, weil eben ich kann mir auch nur, genauso wie ich mich daran zurückerinnern kann, welche Bücher ich wann gelesen habe. Wenn ich sie wirklich tatsächlich gedruckt in der Hand gehabt habe, kann ich mich genauso dran zurückerinnern, wann ich welche Sachen gelernt habe und wie diese Schulhefte ausgeschaut haben und wie ich mir die Sachen markiert habe.
Auf welcher Seite die Info gestanden eben hat, wenn man so ganz intensiv gelernt hat. Ja.
Also daran kann ich mich immer noch erinnern. Und ich glaube, dass das schon auch einen Vorteil mit sich bringt. Und eben Studien fangen jetzt ja auch an, darüber nachzudenken und das zu belegen.
Was auch total vielleicht ein bisschen außerhalb des Themas, aber auch eine interessante Information war für mich, war, dass diese ganzen Silicon Valley Tech-Chefs, Manager und so, ihren Nachwuchs teilweise, also ich meine, da reden wir jetzt von Social Media, aber die lassen die dann erst so ab 14, manche ab 16 da rein. Und
dass sie teilweise sogar ihre eigenen Produkte nicht verwenden. Und das ist dann irgendwie schon so ein Warnhinweis.
Also, das ist... ich glaube, da geht es auch mehr um Social Media als um jetzt Lernen im digitalen Raum.
Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass da natürlich auch Daten abgezwackt werden.
Ich meine, Datenschutz ist immer ein Thema in diesem Kontext, da hast du total recht. Und auch dieses Verleihen von Sachen, ich leihe dir mein Mathebuch oder du kannst bei mir mitschauen, ist vielleicht auch nochmal was anderes. Dass ich dir einfach den
Roman gebe. Kopieren wir das schnell? Na, das geht nimmer. Also, vielleicht kann man Screenshots machen, aber das ist mal was anderes.
Der Weg hat mir jetzt auch ein paar Anhalter durch die Galaxis geliehen, von sich privat, damit ich das lesen kann jetzt. Und
das geht halt bei mir in einem E-Book überhaupt nicht.
Nein, weil da hast du eine Lizenz und die kannst du nicht verleihen. Und das ist total schade, ja.
Das ist auch was, also in unserer Bibliothek, wir haben ja auch die WB-Abteilung, das ist die Weiterbildungsabteilung, die ist ganz am Ende von der Bibliothek und das ist auch ein ganzes Regal, fast ein ganzes Regal, nur mit Weiterbildungsmedien und wir sind da auch eine der wenigen Bibliotheken, die solche Medien hat, also uns auch so viele davon auch anbietet und die geht auch sehr gut, die wird sehr gut angenommen, auch wenn man jetzt nichts in die Sachen reinschreiben kann, aber trotzdem, ich glaube, die Leute kopieren sich das dann halt auch zu Hause und so, also ich glaube, die Leute mögen das auch gern.
Ja, das sind gezielt Schulmaterialien für Kinder aller Altersgruppen, hast du total recht. Du kannst einfach herkommen und da sind wir auch wieder, ich meine, wenn Schulen das zur Verfügung stellen, die Technik, die notwendige Hardware, dann ist das die eine Sache. Aber auch da, man braucht ja Media Literacy, man braucht das Know-how, wie bedient man diese Hardware, um überhaupt, und wie komme ich dann in die verschiedenen Portale rein, in die Software, wie funktioniert das alles? Und es gibt sicher genug Leute und genug Eltern, die das nicht leisten können. Und das ist auch, das hat man ja in der Corona-Pandemie gesehen, da werden halt einfach Sachen vorausgesetzt, die so noch nicht der Status quo sein können. Und das ist eben toll, wie gut das dahin genutzt wird. Und das ist eins der großen Dinge, die ich auch bei den Deutsch als Fremdsprache Büchern, diese Weiterbildungsbücher. Natürlich gibt's Online-Kurse für Sprachen, aber es gibt eben einfach Medien, es gibt einfach Bücher und andere Arten von Medien, die nicht ersetzbar sind für eine ganz, ganz lange Zeit noch. Und vielleicht nie sein werden.
Ich glaube auch. Also ich glaube, dass das nie komplett verschwindet.
Das Verlagswesen ist so erfolgreich wie nie.
Ja.
Die Verkaufszahlen im Buchhandel sind...
schießen durch die Decke.
Sind noch gestiegen während Corona. Also. Ja.
Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht ist das ein guter Abschluss auch für die Folge. Ich selber verwende also zu 90% eigentlich wirklich gedruckte Bücher. Das ist das, was ich am meisten mag. Manchmal verwende ich auch E-Books. Die haben natürlich auch Vorteile, gerade fürs Reisen. Das ist das, was ich gern, wo ich das gern verwende. Wie hast du es? Also lieber gedruckte Bücher oder lieber E-Books? Ich glaube, du bist die Hörbuch-Expertin.
Ich höre extrem, ja, das stimmt. Das ist auch sehr digital, weil ich höre all meine Hörbücher digital per Stream. Das stimmt, das ist eigentlich eine sehr digitale Form des Konsums. Aber ich lese auch sehr viele Bücher und die dann sehr gerne eben haptisch. Und das hat sich auch nochmal sehr verstärkt, seit ich das Privileg habe, mich so viel in einer Bibliothek aufzuhalten, weil ich natürlich einfach...
Du sitzt an der Quelle.
Ja, genau. Und weil die Quelle mir regelmäßig neue Bücher zuführt sozusagen, die ich dann genießen kann. Und das ist auch überhaupt ja kein Umweg dann. Und dann ist das ist ja wie Schlaraffenland da, das dann zu genießen. Wobei wir sicherlich auch ganz viele Gründe finden werden in der Zukunft und eine Folge mal machen werden, warum mögen wir eigentlich E-Books, weil genauso viele oder einige Vorteile wir da sicherlich auch finden werden.
Eben, wie gesagt, ich verwende es gern fürs Reisen. Da ist das einfach auch ein Vorteil.
Ja, und damit verabschieden wir uns heute vom Vorwort. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Was bevorzugt ihr denn? Mögt ihr lieber gedruckte Bücher? Seid ihr schon komplett digital am Weg? Schreibt uns auf post.stadtbibliothek@innsbruck.gv.at oder Instagram oder Facebook. Der Hashtag ist gemeinsam besser. Ja, und bis dahin.
Tschüss.
Das Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.